Hallo Simon, die Katharina ist da. Hi. Wie schaut's bei euch am Hof aus? Der Frühling kündigt sich ja langsam an, oder?
Ja, das geht jetzt unglaublich schnell. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Februar einmal so warm war.
Hallo, mein Name ist Katharina Brunauer-Lehner und ich bin Chefredakteurin von Bergwelten. Ihr hört Anruf bei Simon Messner. Das Podcast-Format, in dem ich mit unserem Kolumnisten Simon Messner über sein Leben zwischen Bergbauernhof und Bergsteigen spreche. Heute geht es um den Unterschied zwischen dem klassischen Alpinismus und dem Expeditionstourismus auf den höchsten Bergen dieser Welt und um die Frage, welches Erbe große Bergsteiger wie Simons Vater Reinhold Messner absichtlich und unabsichtlich hinterlassen haben.
Ja, hallo Katharina, freut mich.
Hi. Du, wie schaut es bei euch am Hof aus? Der Frühling kündigt sich ja langsam an, oder?
Ja, das geht jetzt unglaublich schnell. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Februar einmal so warm war. Also heuer hatten wir es unglaublich angenehm eigentlich. Relativ viel Niederschlag ist ungewöhnlich bei uns. Also wir sind ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Doch. Und der Sommer, den spürt man, den Frühling, wenigstens den spürt man jetzt wirklich sehr, sehr stark.
Und was sind das für eure Tätigkeiten im Frühling?
Also momentan sind wir noch wirklich beim Aufräumen, also alles, was im Winter liegen geblieben ist. Ich schneide gerade ein bisschen die Wiesen noch aus, die Wiesenränder, dass sie nicht weiter zuwachsen. Und dann, es geht jetzt sehr schnell, also in einem Monat kommen schon die ersten Gäste zu uns. Das heißt, wir müssen auch die Ferienwohnungen auf Vordermann bringen und vor allem putzen.
In deiner aktuellen Kolumne im Bergweltenmagazin denkst du ja stark über den klassischen Alpinismus nach, der für dich im Gegensatz zum Expeditionstourismus auf den Prestigebergen dieser Welt steht. Damit wir jetzt irgendwie ganz genau verstehen, wovon wir reden, kannst du definieren, was das eine ist und was das andere ist?
Ja, sehr gern. Also es hat ja diese momentane Kolumne nicht viel mit der Landwirtschaft zu tun, sondern ist wirklich ein Bergsteigerthema. Und ein Thema, das mich sehr beschäftigt seit Jahren schon, und ich denke, ich bin nicht allein, sondern es betrifft schon die Szene selber. Und da müssen wir ganz klar unterscheiden. Es gibt eben diesen klassischen, den traditionellen Alpinismus, das Klettern. Das ist sehr alt. Das ist in den Alpen ja über 200 Jahre alt mittlerweile schon. Und hat eine lange Tradition daher. Das heißt, es geht darin auch vor allem um das eigene Können. Vielleicht auch ein bisschen um den Mut, also wie viel Mut hat man, um über einen gewissen Hakenabstand hinaus zu klettern. Das ist die eine Seite mit viel Tradition. Und dann gibt es ein Phänomen von heute, würde ich sagen, ist auch bekannt, dass vor allem die sehr bekannten Berge, Everest, der Manaslu zum Beispiel, aber uns in den Alpen auch, der Mont Blanc, das Matterhorn, dass die, ich will nicht sagen überrannt werden, aber doch von Leuten aufgesucht werden, die eigentlich nicht aus dem Bergsteigen kommen, sondern wo es ja sehr oft und vor allem ums Prestige geht. Und das ist dieses Expeditionsbergsteigen, also geführt. Die meisten Klienten hätten gar nicht das Können, einen solchen Berg allein zu besteigen. Und das ist ja völlig legitim. Mir geht es nur darum zu unterscheiden eben das eine, geht's vor allem darum, wie, also um den Stil beim traditionellen Bergsteigen und das heutige Phänomen, das aufpoppt und wo man Gefahr läuft, vor allem in der Szene auch, nicht mehr zu verstehen, nicht mehr nachvollziehen zu können, wer wirklich gut ist und wer nur sozusagen sich so gibt.
Dein Vater, Reinhold Messner, war ja der Erste, der alle 14 Achttausender bestiegen hat. Und er hat sich jetzt sicher nicht gedacht, ich möchte gern den Grundstein für Expeditionstourismus und Rekordjagden legen. Aber er hat so die Idee geboren, dass die Achttausender etwas Erstrebenswertes sind. Und zusätzlich muss man sagen, ist er ja ein sehr guter Geschichtenerzähler. Denkst du, dass die Menschen, die jetzt da heute danach streben, einfach so ein bisschen sein wollen wie Reinhold Messner?
Ja, klar, natürlich. Also das trifft mich ja auch. Ich will jetzt nicht Reinhold Messner sein, aber ich habe viele Geschichten gelesen von einem Hermann Buhl, zum Beispiel ein sehr guter österreichischer Bergsteiger. Also gibt es eine ganz lange Liste. Bonatti natürlich, Walter Bonatti, der italienische Bergsteiger. Und wenn man diese Geschichten liest, mir ging es ähnlich früher als junger Kletterer, ich wollte es auch ungefähr nachempfinden. Also das heißt, ich verstehe das sehr gut. Und ich bin mir sicher, auch wenn der Reinhold das nicht wollte, also er wollte sicher nicht tausende Leute in den Himalaya locken, um dort bergzusteigen, im Bulk sozusagen. Das wollte er bestimmt nicht, aber wie du richtig gesagt hast, vermutlich hat er dazu beigetragen. Vor allem hat er durch seine Geschichten, durch seine Vorträge, Bücher Millionen Menschen erreicht und so ist das vielleicht eine Folgeerscheinung.
Aber denkst du, die Leute, sagen wir mal, Eine Kristin Harila, die jetzt zuletzt diesen großen Rekord gemacht hat, beschäftigen sich die, also man kann natürlich nicht in die Leute reinschauen, aber beschäftigen sich die mit diesem klassischen Alpinismus und was der bedeutet? Oder was denkst du, worum es den Leuten geht, also jetzt den Rekordjägern oder denen, die unbedingt auf den Everest wollen?
Ja, im Grunde sehe ich das recht einfach. Es ist gar nicht so kompliziert. Das heißt, die Moderne, die Technik, die Möglichkeiten, die wir heute haben, wir müssen nur ins Flugzeug steigen, es kann jeder im Reisebüro buchen und fliegen nach Nepal und sind schon fast sozusagen beim Everest. Also durch die Technik heute ist es möglich geworden. Das hilft natürlich in diesem Sinn. Aber ich glaube, dass einer Harila zum Beispiel, weil du sie angesprochen hast, der geht es nicht wirklich um die Geschichte. Das denke ich nicht. Also da bräuchte es schon einen längeren Zugang. Ich weiß, dass die Dolomitenkletterer zum Beispiel braucht man vielleicht 10 Jahre, um wirklich ein Niveau zu erreichen. Dabei klettert man sehr viele auch leichte Touren. Leichte, brüchige Touren, lernt dabei. Und das ist heute relativ einfach zu übergehen. Man geht in die Halle, wird sehr schnell stark, aber die Geschichte, also das Entscheiden am Berg oder das aufs Routen lesen, das lernt man in der Halle natürlich nicht. Also es ist schon ein Unterschied.
Und was denkst du über das Erbe jetzt der großen Bergsteiger, die halt vorangegangen sind und die quasi den Grundstein für das alles gelegt haben?
Es war eine ganz, ganz, ganz andere Zeit. Das weiß ich auch durch unsere Filme. Ich habe ja ein paar Jahre Filme auch gemacht und durfte öfter dubeln. Also die Herren der damaligen Zeit sozusagen verkörpern mit deren Ausrüstung. War höchst spannend. Also mit Nagelschuhen die Königsspitze Nordwand klettern ist sehr, sehr spannend, auch heute noch. Also kein Vergleich. Man muss sich nur vorstellen, man steht ja nicht frontal im Eis, wie man es heute tut, auf den Frontsacken, sondern muss sich Tritte schlagen. Um schräg mit den Füßen sozusagen in der Wand zu stehen. Ganz eine andere Technik. Und die ist sehr, sehr spannend gewesen für mich, weil ich auch eine Art Einblick bekommen habe, eben was es bedeutet hat, damals zu klettern. Natürlich, wir haben heute Wetterbericht, wir haben sehr viele Hilfen, die es uns vereinfachen. Also ich habe den allerhöchsten Respekt vor den Pionieren von damals. Aber klar, es ist eine Entwicklung, die sozusagen in gewisser Maßen vielleicht auch zu einem Ende langsam kommt. Die meisten hohen Berge sind bestiegen worden. Auch die meisten Wände, wenn man bei uns in den Dolomiten schaut, da gibt es hunderte Routen mittlerweile. Also es ist so ein bisschen, kommt es an eine Grenze. Und genau deshalb auch meine Kolumne, um wachzurütteln, wenn wir eben auf Technik, auf Fixseile, auf Hochlager, auf zu viel Infrastruktur verzichten würden, hätten wir vielleicht noch ein paar Jahre, Jahrzehnte länger die Möglichkeit, das Bergsteigen eben auch dazu zu nutzen, tiefe Erfahrungen zu machen.
Ja, jetzt ist dieser Expeditionstourismus in Nepal oder im Himalaya, das hat ja auch einen wirtschaftlichen Faktor für die Regionen und das ist ein sehr komplexes Thema, deswegen würde ich das gerne jetzt so ein bisschen außen vor lassen, aber konzentrieren wir uns aufs Bergsteigen eben als sinnstiftendes Element für den Einzelnen beziehungsweise die Einzelne. Denkst du, es wäre jetzt für den Menschen besser, er wird sich andere Ziele suchen, also ehrlichere, so dass man zum Beispiel sagt, ich arbeite jetzt auf einen 6.000er, auf einen 7.000er hin, was ja auch schon ein sehr ambitioniertes Ziel ist und ich fange jetzt vielleicht bei einem 4.000er an und lerne alles von der Peak her sozusagen.
Also ich will das gar nicht für alle entscheiden müssen, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ganz klar, also für mich würde ich sofort diesen Weg wählen, weil ich es nicht zu beschreiben, spannender finde, etwas Neues zu versuchen. Auch wenn es sozusagen nur 6.000 Meter sind immer noch hoch genug. Ja. Aber sagen wir im Karakorum, einen 5 oder 6.000er erst zu besteigen oder wenigstens zu versuchen, ist viel, viel spannender und heute viel herausfordernder als mit 100 Klienten, anderen Gästen oder mehr sozusagen nachstapfend auf einen 8.000er zu steigen. Das soll auch jeder tun, aber es hat mit Bergsteigen in meinem Verständnis einfach nichts zu tun. Nichts. Es ist wie bei uns mit einer Gondel irgendwo hinzufahren, ist ja nicht Bergsteigen, es ist was anderes.
Ja, ist ja auch was Schönes. Kann man ja auch genießen.
Auch schön. Ja. Genau, absolut. Aber ist eben nicht Bergsteigen.
Ja, voll. Genau. Hast du selbst mal davon geträumt, einen 8000er zu besteigen? Oder träumst du jetzt noch davon, wenn jetzt alles nicht wäre, sozusagen, der ganze Hype darum?
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also natürlich hätte es mich interessiert, damals als junger Kletterer mit 18, mit 20 Jahren natürlich, hatte ich das im Kopf. Aber ich wusste nicht oder konnte nicht ahnen, dass eben dieser Höhentourismus in diese Schiene so extrem wird. Und um deine Frage zu beantworten, heute kann ich es mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Und wenn doch, dann den Kanchenjunga. Mhm. Liegt in Tibet, ist sehr unbekannt. Also ich glaube, die meisten haben diesen Namen noch nie gehört. Mhm. Ist eben auch ein großes Massiv. Und es gibt natürlich einen Hauptgipfel, wie in den meisten Gebirgsgruppen. Aber es ist ein großes Massiv und da gäbe es noch Möglichkeiten auch für was Neues. Mhm. Das heißt, das würde mich schon reizen. Mhm. Und vor allem, dieser Berg wurde wirklich vergessen. Da sind kaum Leute, es ist sehr schwer hinzukommen.
Ja.
Es ist ein langer Anmarsch, wenn nicht der längste. Und das wäre schon noch spannend doch.
Gab es für dich jetzt da so einen Moment oder so ein Ereignis, wo für dich die Erkenntnis kam, also das, was auf den höchsten Bergen der Welt passiert, das ist für mich nichts. Also gibt es da irgendwie so einen entscheidenden Moment oder war das so etwas, was dir langsam gedämmert ist?
Ich glaube, einen entscheidenden Moment gab es nicht. Es ist schon was, das langsam gedämmert ist, mir bewusst wurde. Aber interessanterweise wurde es mir schon bewusst, bevor ich im Everest-Basislager sein durfte für ein Filmprojekt, um das zu sehen. Sondern aufgefallen ist es mir schon in den Alpen. Also wenn einem schönen Sommertag den Mont Blanc besteigt zum Beispiel, der ist dort umgeben mit 400-500 anderen. Und es ist ja auch okay. Es ist ja verständlich, dass viele Leute sich dieses Erlebnis haben wollen. Aber wenn viele Menschen unterwegs sind, dann fühle ich mich nicht wohl, weil sich auch automatisch das Gefahrenpotenzial einfach summiert. Mhm. Man muss warten, man gerät, wenn man zu lang warten muss, auch vielleicht ein schlechtes Wetter. Die Lawinengefahr ist viel höher. Wenn einer stürzt, reißt er die anderen mit. Also es wird eher gefährlicher. Und da habe ich für mich schon entschieden, ich meide lieber große Menschenansammlungen, vor allem am Berg. Weil es gibt, das ist nicht zu leugnen, es gibt auch eine Art Herdentrieb, auch im Mensch.
Ja.
Das heißt, wenn der Erste vorausgeht, dann folgt der Rest. Und das kann sehr, sehr verhängnisvoll werden. Und ich würde sagen, gerade bei schwierigeren Touren, bei höheren Bergen, geht es hier um die Eigenverantwortung. Ich kann für mich das entscheiden, sagen, ja, ich riskiere oder ich riskiere nicht, ich drehe um. Mhm. Aber wenn ich nur jemand nachlaufe, dann entscheide ich ja gar nicht.
Ja.
Das heißt, auch wenn ich jetzt vorausginge und mir 10 Leute folgen, dann könnte ich das nie verantworten. Mhm. Ich für mich schon, aber für die restlichen 9, die mir folgen, nicht.
Ja.
Und da habe ich schon für mich entschieden, ja, ich will das eigentlich meiden und ich suche eher Touren, die selten wiederholt werden. Und genau dort habe ich ganz, ganz tiefe, starke Erfahrungen machen dürfen. Daher die Überzeugung.
Was denkst du, oder, also das Höhenbergsteigen ist ja grundsätzlich was für eine Minderheit. Das ist ja jetzt nichts, was nicht ich mache oder der Mensch, der in Tirol aufgewachsen ist, ist ja nicht jetzt unbedingt nur jemand, der sofort fürs Höhenbergsteigen befähigt ist, sagen wir mal so. Und wahrscheinlich auch die meisten Leute, die unser Heft lesen, sind keine Höhenbergsteiger. Aber wenn man jetzt nach was sucht, was man gern irgendwie so in den Bergen erreichen möchte, hast du da so eine Idee, was man sich stattdessen als Ziel aussuchen könnte, statt den Everest zu besteigen? Sagen wir, ich bin jetzt körperlich dazu in der Lage, bin sehr fit. Was könnt ihr denn dann machen?
Schöne Frage, sehr schöne Frage, weil es stimmt natürlich, das Höhenbergsteigen, die Höhe ist nur eine Latte sozusagen. Es gibt die Schwierigkeit natürlich, die zählt auch, ist jetzt in der Höhe vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen, weil man muss sich vorstellen, ab 8000 Metern ist, sagen, wenn man einen Dreier oder Vierer klettern will, ist es fast schon nicht mehr möglich. Mhm. Das heißt, die Höhe reduziert automatisch schon die Schwierigkeit. Das heißt, man könnte an der Schwierigkeit, an der Schraube sozusagen drehen und ein bisschen eine schwierigere Tour suchen. Man könnte auch eine sehr lange Tour suchen. Mhm. Ich habe mit einem Partner zusammen vor 3 Jahren die Bonatti-Route am Matterhorn wiederholen können, in einem Tag vom Tal aus. Das sind 3000 Höhenmeter. Von der Schwierigkeit überschaubar sein, aber diese Länge, es war auch ein einmaliges Erlebnis, weil man sich und seinen Körper kennenlernt in einer Situation, die man im Alltag sicher nicht so haben wird. Mhm. Das heißt, es ist auch sehr spannend. Es gibt die Höhe, es gibt die Schwierigkeit, es gibt die Länge, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann solo klettern, man kann zu zweit gehen, macht auch einen ganz großen Unterschied. Das heißt, in den Alpen haben wir tausende Möglichkeiten. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll aufzuzählen, aber wenn man gewisse Gipfel zusammenhängt zum Beispiel, das ist auch schon eine sehr, sehr schöne lange Tour. Mhm. Und da kann man sich schon ein bisschen herausfordern.
Und günstiger wie eine Everest-Expedition. Vermutlich.
Viel, viel günstiger. Und viel umweltfreundlicher dazu.
So ist es, so ist es. Ich finde es jetzt eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch. In der nächsten Kolumne, die am 21. März erscheint, erzählst du ja auch ein bisschen passend zu heute, finde ich, aus deiner Kindheit voller Geschichten und welchen Einfluss sie auf deine eigenen Träume hatten. Und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr drauf, wenn wir uns das nächste Mal hören und darüber reden.
Ich freue mich auch, dann werden wir dieses Thema ein bisschen sozusagen erweitern.
Genau.
Ich freue mich sehr.
Katharina. Ja, schön. Du, dann mach's gut und wir hören uns.
Ebenso. Wir hören uns. Gute Zeit. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.